Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Den Schnurrbart, den trägt er immer noch, den Oberlippenschnurrbart. Zu verdanken hat er ihm einer alten Wette.
Wow, woher wissen Sie das?
Das haben Sie mir erzählt, weil ich Sie in einem Video gesehen habe, wo Sie diese Geschichte erzählt haben. Genau, und für die, die uns so hören und den Titel nicht gelesen haben, ich spreche gerade mit Dr. Wolfgang Reitzle. Genau, und die Geschichte ging so, dass Sie nach der Schule nicht glauben konnten, dass Sie das lang ersehnte Studium der Medizin, dass Sie da tatsächlich einen Platz bekommen. Ich glaube, Sie hatten es gehofft, Ihre Eltern hatten es gehofft. Und dann haben sie ihn tatsächlich bekommen und die Wette verloren, weil sie es nicht glauben konnten. Und aber als es soweit war, wollten sie ihn gar nicht mehr, weil sie sich inzwischen in was anderes verliebt hatten, nämlich die Luft- und Raumfahrt, wenn ich recht informiert bin.
Was Sie wissen. Das ist unglaublich, ja, das stimmt alles.
Ja, sehr gut.
Ja, zum Entsetzen meiner Eltern, die hätten mich natürlich gerne als Arzt gesehen und ich bin urplötzlich auf die Idee gekommen, weil das Apollo-Programm lief.
Genau. Genau. Und dann haben Sie, glaube ich, Maschinenbau studiert. Ja. Und das auch im Raketentempo. Also Sie waren, glaube ich, der jüngste Absolvent der TU München überhaupt.
Bis vor so vielleicht 7, 8 Jahren, ja. Über Jahrzehnte. Es war nicht meine Absicht. Es hat sich einfach so ergeben, wenn man früh anfängt und macht dann alle Abschnitte in Schule und Gymnasium im Normaltempo oder halt was geht, dann kommt man automatisch hinten aus der Pipeline wieder auch als Jüngster raus. Also
ja. Und dann haben Sie, glaube ich, auch als Jüngster noch promoviert in 2,5 Jahren mit Summa Cum Laude.
Ja.
Ja, und dann ging es aber nicht zu den Sternen für Sie, sondern in die Automobilbranche.
Das ist ganz interessant, weil die Faszination, die mich weg von der Idee Medizin brachte, war also das Apollo-Programm. Und in München studiert man, wenn man Luft- und Raumfahrttechnik studieren will, zuerst 4 Semester normal Maschinenbau, also allgemeinen Maschinenbau mit allen Grundlagen, Mathematik, Physik, Strömungsmechanik, Thermodynamik und was auch immer normal für die technischen Fächer wichtig ist. Das sind die Grundlagen. Und erst im 5. Semester nach dem Vordiplom spezialisiert man sich. Das war jetzt dann so gesehen mein Glück, weil pünktlich zu diesem neuen Abschnitt nach dem Vordiplom wurde das Apollo-Programm stark reduziert, Tausende von Top-Ingenieuren entlassen, weil das Geld ausging. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht so lustig, wenn man in eine Branche geht, wo es nur ganz wenige Arbeitgeber gibt. In Deutschland gab es damals noch 3, später nur noch eine Firma, die Luftfahrt gemacht hat. Dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein zu schmaler Sektor und habe mich einfach dann entschlossen, allgemeinen Maschinenbau zu Ende zu studieren, weil das dann mehr Optionen offen hielt. Und das hat sich dann als zufällig entstanden, aber goldrichtig herausgestellt.
Also auf jeden Fall für BMW, wo Sie waren, für Ford, in dessen Chefetagen Sie auch unterwegs waren und für Linde, wo Sie auch irgendwie Aufsichtsratsvorsitzender und auch im Vorstand gewesen sind. Ja. Sie waren sogar mal im Aufsichtsrat, das hat uns natürlich besonders interessiert, von Havesco.
Ja, aber das bin ich immer noch.
Ach, sind Sie immer noch?
Ja.
Sind Sie immer noch? Also die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen das. Das ist der Laden, der auch diesen Podcast sponsert quasi. Und,
das ist der mit Abstand größte Weinhändler in nicht nur Deutschland, sondern glaube ich auch in ganz Europa.
Ja, genau. Wow. Genau, also sie haben so viel gemacht, dass ich das gar nicht alles aufzählen kann. Aber eine Sache haben sie auch gemacht und das war im Jahr 2001. Da haben sie zum einen ihre Frau geheiratet, Nina Ruge. Ja, genau, die Fernsehmoderatorin. Und dann haben sie sich zusammen, wie superreiche Paare das eben so machen, ein kleines Feriendomizil in der Toskana gekauft.
Superreiche Paare. Nicht superreich, aber wir haben uns ein Ferienhaus gesucht. Da war ein langjähriger Suchprozess vorausgegangen. Ich habe fast ein Berufsleben lang nur immer 2 Wochen Urlaub gemacht, wenn man die paar Tage Weihnachten und Ostern mal abzieht. Und die 2 Wochen im August, weil da Betriebsferien bei BMW waren, die 2 Wochen habe ich jedes Jahr in der Toskana verbracht, wo ich mit meinen Eltern schon immer in Urlaub war. Das hat mich einfach immer schon fasziniert. Und dann habe ich angefangen, mich dort immer umzusehen nach einem schönen Ort, wo man ein Ferienhaus erwerben könnte. Und erst im 7. Jahr dieser systematischen Kombination von Urlaub und Suche, haben wir Luca gesehen und haben uns spontan, meine Frau, heutige Frau und ich, haben uns spontan in Luca verliebt und haben dann nochmal 3 Jahre gebraucht, bis wir das gefunden haben, was wir jetzt gekauft haben. Und das gekauft haben wir Ende 2001.
Ja, ja? Okay.
Und und das war damals aber noch kein Weingut, das war ein Haus in einer wirklich wunderschönen Lage. Und es gab so 800 bis 1000, weiß nicht mehr genau, Olivenbäume, die zum Teil aber schon von Macchia überwuchert waren, weil sich viele Jahre niemand mehr um dieses Haus und das Ganze drumherum gekümmert haben. Und deswegen haben wir da dann Basisarbeit vollbracht und haben vor allem eben die Olivenbäume wieder befreit oder neue gepflanzt. Die Macchia abgesäbelt und dann auch gefunden, dass da so nicht ganz 1 Hektar Wein war, der aber ehrlich gesagt ungenießbar war. Aber das war dann der Beginn der Idee, vielleicht zu versuchen, einen guten Wein zu machen.
Ah, weil ich hatte gelesen, dass sie irgendwann mal dann auch mal von dem Wein probiert haben, von dem Weinberg und dann gesagt haben so, wow, das ist ja so gut, da müssen wir was draus machen. Aber so
war
es gar nicht.
Das stimmt, aber der Wein, den es da gab, war wirklich fast ungenießbar.
Und wie kamen Sie dann darauf, dann hatten Sie vorher schon den Plan, dass Sie Winzer werden wollen? Oder?
Nee, gar nicht. Also an Wein hat man erstmal gar nicht gedacht, sondern Oliven und ich meine, Wein ist ja zeitintensiv und damals war ich ja voll im Beruf und bin gar nicht auf die Idee gekommen, da mal ein Weingut aufzubauen. Nee, der Wein war einfach so schlecht, aber ich war schon immer, sagen wir mal, ein guter Weintrinker. Also ich habe mich schon immer für Wein interessiert, aber in der Herstellung, da kannte ich mich nicht aus.
Ja.
Aber dann habe ich eben gedacht, also wenn ich schon die Möglichkeit habe, ein bisschen Wein anzupflanzen, und da war ja nicht mal 1 Hektar, dann probiere ich es doch. Und dann, also der Wein, der da war, der taugte nichts, haben wir weggemacht. Und dann haben wir naiv erstmal halt einen Wein angepflanzt und es wurde dann auch nichts. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt's nur die Möglichkeit, entweder gibt man die Idee auf oder wir machen es richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich mal rauszufinden, wer ist ein toller Önologe und wer bereit, mir zu helfen, das aufzubauen. Und da habe ich dann einen ganz tollen gefunden. Und mit dem zusammen habe ich dann die ersten Schritte gemacht.
Aus Italien oder aus Deutschland?
Ja, klar.
Aus Italien.
Also es geht ja nur lokal, jemand, der sich da auskennt.
Ja, es gibt ja schon deutsche Winzer auch, die teilweise in Neuseeland, in Portugal geholfen haben und das auch tun. Aber
nein, das war ein Italiener, der damals schon sehr, sehr bekannt war. Sicher schon einer der Top 5 Enologen Italiens. Entsprechend, ehrlich gesagt, teuer war er auch. Mhm. Und die haben dann Preise wie so Music Stars. Aber das hat sich gelohnt, weil der natürlich einfach schnell Bodenanalysen gemacht hat, Klima angeschaut hat in den Wetteraufzeichnungen von Luca und hat dann vorgeschlagen, was man überhaupt machen kann und was nicht. Und dann haben wir das angepflanzt, haben aber vorher das Gelände eben toll hergerichtet. Dann aber schnell wiederum rausgefunden, dass das Stück bei uns neben dem Haus auf dem Hügel, 280 Meter hoch, von der Bodenbeschaffenheit her war vulkanischer Grund. Zum Teil dachte man, man hat so ganz fein gemahlenen Staub in der Hand, dass das auch nur für bestimmte Trauben aber ein sehr eng begrenztes Potenzial geeignet ist. Und dann hat er vorgeschlagen, wir suchen in der Gegend nach einem guten Grundstück mit hervorragendem Boden. Und dann hat er ein Weilchen gebraucht und kam dann mit dem Vorschlag, 5 Hektar am Fuße unseres Hügels zu kaufen. Mhm. Das Schöne ist, wir haben das dann gemacht, man kann von oben runterschauen und von unten auch das Haus sehen. Man hat also einen Bezug, aber der Traktor fährt 15 Minuten runter.
Okay, also wird entfernt.
Wie heißt denn dieser Top-Önologe?
Carlo Ferrini.
Carlo Ferrini.
Und was wir reden, das muss man, glaube ich, erstmal an der Stelle noch sagen, von dem Weingut Villa Santo Stefano.
Stimmt,
habe ich richtig ausgesprochen?
Ja, weil wir wohnen in einer mikrokleinen Gemeinde, eigentlich, das nennt sich ein Borgo, sind nur ein paar Häuser. Die meisten sind jetzt unsere oder fast alle. Das nennt sich Pieve Santo Stefano. Mhm. Ist eine Gemeinde von Lucca und ist einfach 7-8 Minuten mit dem Auto über Serpentinen durch einen schönen Wald erreichbar und man schaut dann über Lucca bis Monte Catini, Monte Carlo und auf der anderen Seite, weil es eine Sattellage ist, auch bis Pisa, Livorno, ans Meer und sieht einen Teil der Küste. Mhm. Das heißt, es ist eine schöne Sattellage und der Ort ist Pieve Santo Stefano Strich Lucca.
Ja.
Und dann haben wir das Haus, das hatte den Namen der Familie. Und da wir das nicht wollten, haben wir dann einfach das Villa Santo Stefano genannt nach unserem Ort.
Ja. Und Lucca, ist das geografisch im Chianti?
Nein.
Also nicht. Das steht, ist also einfach Toskana IGT?
Genau, das ist nördliche Toskana, liegt zwischen Pisa und Florenz, näher an Pisa als an Florenz.
Okay. Und wir haben jetzt eingeschenkt schon nebenbei den einzigen Nicht-Rotwein von Vieren heute. Und zwar heißt der Luna und ist ein Rosé und ist, wenn ich richtig informiert bin, aus der Merlot-Traube?
Ja, Merlot, manchmal auch ein bisschen noch Sangiovese.
Okay, also es ist ein Merlot-Sangiovese-Rosé aus der Toskana. Rosé, weil alle Rosé trinken?
Nee, ist einfach, wir haben dann einfach Traubenauswahl betrieben. Und haben dann einfach, das ist ja bis heute unser Ziel, einfach nur die besten Trauben zu verwenden. Und für ein Rosé bringt es gar nichts, wenn sie die allerbesten Trauben verwenden, sondern sie müssen da eigentlich geschickte Auswahl treffen, sodass der Wein eine Frische hat. Der wird ja auch in der Regel im darauffolgenden Sommer getrunken. Das ist eigentlich ein typischer Sommerwein und der läuft dann hervorragend in den Monaten Juni, Juli, August, wenn es mal denn auch tatsächlich so warm ist.
Ja, wir zeigen heute in Hamburg auf Mitte Juni und es ist
und
kalt.
Es ist kein Rosé-Tag heute eigentlich in Hamburg.
Deswegen aber umso besser, dass wir heute nicht bei 30 Grad diese 3 Rotweine trinken, sondern mit so einem leichten, frischen Rosé jetzt doch hineinkommen in den Sommer. Das heißt jetzt, habe ich das richtig verstanden, 5 Hektar, ist das die Größe, die Sie noch haben oder haben Sie das dann vergrößert?
Ja, also jetzt weiß ich nicht, also das ist natürlich jetzt für mich der erste Podcast in meinem Leben überhaupt so zu Wein.
Dafür war wahnsinnig souverän bis jetzt. Also
ich habe nur einmal in meinem Leben einen Podcast gemacht, da wurde ich mal zu meiner Zeit bei BMW ausgefragt. Deshalb also für mich neu. Ich habe natürlich, es gibt ein paar Dinge, die ich bisher noch nirgendwo jemanden gesagt habe. Zum Beispiel die besondere Strategie, die ich jetzt seit Jahren verfolge, die nicht viele oder glaube ich fast gar keiner umsetzt. Wir haben viel mehr Hektar, als wir bisher gesagt haben.
Okay.
Also
ist ja kein Verbrechen.
Im Moment bewirtschaften wir 24 und 6,5, 30, knapp über 30 Hektar.
Mhm. Alles rund um Lucca?
Nein.
Nein, okay.
Nee, das ist die besondere Strategie, die ich verfolge. in der ganzen Toskana.
Okay.
6 Locations.
Wow.
Mhm. Wow.
Aber das gibt es jetzt Einstweilen nur dieses Villa Santa Stefano Label oder gibt es auch schon andere Weine?
Ja, das ist eine gute, doch, das ist eine gute Frage, weil die Weine mit diesen Flügeln, da haben wir ja noch den Gioia, das ist ein Weißwein, gelb, und dann haben wir den Sereno, das ist ein Rotwein, nur aus Sangiovese-Trauben. Das ist dann rot. Also wir haben Volo, das ist der einfache Rotwein, grün, Luna rosa, den Weißwein Gioia in gelb und den Sereno in rot. Das sind also vier Weine, die in Lucca gemacht werden und die deshalb ein eigenes Label haben.
Ja.
Und der Loto, unser Spitzenwein,
haben wir auch da heute,
genau. Der wird ausschließlich aus Trauben inzwischen aus der südlichen Maremma gemacht.
Mhm.
Also südliche Toskana, ganz am Ende der Toskana. Wir sind mit Lucca ja ganz im Norden und andere Teile unseres Weinguts sind ganz im Süden. Und da pflanzen wir nur französische Trauben an.
Ah, verstehe.
Und da haben wir dann auch ein anderes Label, um das dann sichtbar zu machen. Okay. Ja?
Verstehe.
Und was ist denn Ihre Strategie?
Also, ich hole mal kurz aus. Ich habe das jetzt noch nie jemandem gesagt und habe bis vor kurzem auch gedacht, das erzähle ich auch niemandem, weil die mich dann für verrückt halten oder sagen, naja, das ist eigentlich nicht so, wie man das in der Toskana macht. Aber ich, wenn ich die Chance habe, sage ich auch gleich, wer mir dann geraten hat, das doch auch zu vermerken und zu sagen, weil das auch seiner Idee entspricht. Und ich, wenn ich den Namen nenne und hier Weinkenner zuhören, dann wissen die auch, wen ich da, was das für ein kompetenter Mann ist. Also, unsere Strategie. Ich bin ja Ingenieur und gehe an so Dinge systematisch ran und habe den eben jetzt in den, sagen wir ja, genau fast 20 Jahren, die ich mich auch mit Weinanbau hobbymäßig beschäftige, entwickle ich mich vom Amateur Richtung Profi, aber ich bin weit weg noch von dem Profi, aber irgendwo dazwischen. Und ich habe halt eins ganz schnell gelernt, dass jede Traube andere Voraussetzungen braucht, um Spitzenqualität zu erzielen. Und das fängt natürlich beim Boden an. Das fängt das Klima, die Temperaturgänge, die Feuchtigkeit, die Unterschiede Tag-Nacht im Zyklus Sommer-Winter wissen andere und Agronomen viel besser als ich. Aber das war mir schnell klar, ich kann nicht jede Traube überall anbauen und Spitzenqualität machen. Auch wenn ich alles dann richtig mache, bin ich eben limitiert durch das, was die Location hergibt. Also habe ich mir gesagt, wenn ich eben meinen Spitzenwein Loto, der im Wesentlichen aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc und ein bisschen noch Petit Verdot, diesen vier Trauben, besteht. Früher war der Cabernet Franc nicht drin, den haben wir eingefasst. Und inzwischen verdrängen wir immer mehr den Merlot. Aber wir haben diese vier französischen Trauben. Dann habe ich mich einfach umgesehen. Wo gibt's die besten Pure Merlot? Wo gibt's die besten Cabernet Sauvignon? Wo wachsen in der, ich wollte natürlich Toskana. Habe mir die ganze Toskana angeschaut und habe natürlich viele Weine der Konkurrenz getrunken. Und mit Experten auch Weintastings gemacht und hin und her überlegt, um zu sagen, also die besten Merlots, denken wir, die wachsen wahrscheinlich so Bolgheri, Bibona in der Gegend, nah am Meer, ein bisschen salzige Luft. Die besten Cabernet Sauvignons, die ich gefunden habe, in der Maremma. Und Cabernet Franc eigentlich sowohl in der Maremma als auch in Bolgheri, als auch aber in Lucca, witzigerweise. Okay. Ne? Während Merlot eine Traube ist, die diese extreme Hitze nicht mag. Also wir haben einen Merlot auch auf dem Gelände in der südlichen Maremma. Und ganz ehrlich, das Ergebnis ist nicht mehr so gut in den Jahren, wo es sehr heiß war. Und es werden jetzt immer mehr. Man kann das ja auch verfolgen. Wir haben in den Jahren, in denen wir in Lucca leben, hat meine Frau mal aus den Aufzeichnungen der Gemeinde Lucca entnommen, dass die interessanterweise die Durchschnittstemperatur gleich geblieben ist, aber die Ausschläge sich geändert haben. Wir haben dann manchmal im Winter einen Schnee abbekommen, was früher nie war. Allerdings selten, aber ab und zu doch dann mal. Frostige Nächte, was früher auch nicht so oft gab, aber das ist jetzt das gut für unseren Wein, vor allem auch für die Oliven. Da tötet es nämlich diese Larven von diesen Millionen, Milliarden Insekten, die uns sonst die Oliven kaputt stechen. Kurzum, die Ausschläge sind größer geworden und jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren auch die mittlere Temperatur etwas angestiegen. Also Merlot als Beispiel mag diese Hitze nicht, darum pflanzen wir jetzt den Merlot nur noch im Norden an. Aber den Cabernet Franc haben wir an allen Standorten, wo wir Grundstücke haben. Und jetzt ist die Strategie und die Idee die, wir kaufen uns Grundstücke möglichst im Herzen von Gegenden, wo wir sicher sein können, dass wir eine Traube top anpflanzen können. Und machen aus diesen dann ein Cuvée und dann müssen wir zwangsweise ziemlich an die Spitze in der Qualität kommen, weil ein anderer wird an einer Stelle, wenn er 100 Hektar hat, wird er es nicht schaffen können, alle Trauben, die er für sein Cuvée braucht, gleichermaßen auf ein Niveau zu bringen, um dann mithalten zu können. Mhm. Und deshalb ist also unsere Strategie eine andere. Wir holen uns die Weine aus den besten Locations, die wir finden können und kultivieren dort Qualität, Qualität, Qualität. Wir lassen beispielsweise pro Rebstock überall, wo wir tätig sind, in der Regel nie mehr als drei Trauben wachsen. Ne? Mhm. Wenn wir auf zwei gehen, dann macht sie Fehltriebe, die Pflanze, weil dann kriegt sie die Energie nicht weg. Also bringt das nichts mehr. Aber bei drei ist schon ideal und dann kriege ich die besten Ergebnisse, weil die ganze Kraft der Pflanze nur in die drei Trauben geht. Mhm. Da wir ja überhaupt keine Ambitionen mit Menge haben, Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt 30 Hektar haben, könnten wir eigentlich 180 bis 200.000 Flaschen produzieren, was andere aus so einer Fläche rauskriegen. Mhm. Man darf es eigentlich fast nicht sagen, aber wir produzieren 50 bis jetzt dann in Zukunft 60.000 Flaschen und davon eben 20.000 Lotto und wollen den jetzt sukzessive auf 30.000 bringen.
Also im Prinzip ein Drittel quasi.
Was genau. Und jetzt können Sie natürlich fragen, also erstmal kriegen wir weniger Ausbringung, weil wir nur drei Trauben wachsen lassen. Das ist die erste grundsätzlich wichtige Voraussetzung für eine Top-Qualität.
Und sagen Sie mal im Vergleich, wie viele Trauben sind sonst auf einem Rebstock?
5, 6.
Okay. Ja? Also auch da halbieren sie quasi.
Fast, so 40% sagen wir im Schnitt von der möglichen Ausbringung lassen wir nur wachsen. Ja. Aber jetzt gehen wir weiter. Bei der Ernte weisen wir unsere Erntehelfer, die wir da einsetzen, so an und schulen die auch und zeigen denen das an Beispielen, welche Trauben sie in eine Kassette tun und die noch ordentlich sind, aber nicht absolut spitze, weil schon ein Vogel irgendwas angepickt hat, tun wir eine andere. Wir können uns den Luxus leisten, nur die allerbesten Trauben schon bei der Auslese zu sortieren. Und dann gehen die noch aufs Leseband und werden da nochmal jede einzelne Traube rigoros ausgelesen. Das heißt, wir produzieren limitiert und machen dann noch eine extreme Auslese. Und das ist jetzt auch für mich die ganz große Freude, weil wir haben jetzt schon in Blindverkostungen, bei denen in der Jury ein Master of Wine war, haben wir schon in Blindverkostungen, ich sage das jetzt einfach mal hier ungeschützt, aber gegen Ornellaia, Lodovico, gegen Tignanello, Sassicaia, die üblichen weltbekannten Top-Supertaskens und Top-Marken haben wir schon gewonnen. Okay. Das heißt also, unsere Strategie funktioniert. Und so wie wir ja jetzt erst noch ein paar Jahre brauchen, wir haben einiges neu angepflanzt um wirklich nach 5, 6, 7, 8 Jahren ja erst eine gute Qualität zu kriegen, werden wir zwangsweise von Jahr zu Jahr jetzt immer noch besser. Das heißt also, kurzum, wir leisten uns den Luxus, dass wir aus 30 Hektar 50.000, 60.000 Flaschen machen und da nur die besten Trauben verwenden. Und die anderen, deswegen haben wir auch den Volo. Mhm. In den Volo kommen die Trauben, die wir nicht für den Lotto verwenden, aber die wirklich noch gut sind.
Okay. Ja? Jetzt, wir müssen jetzt einmal, damit wir chronologisch nicht den Faden verlieren, lass uns einmal kurz über den Rosé sprechen, den wir jetzt ja schon im Glas haben, damit wir dann gleich auf den Volo wechseln können. Wie wichtig ist denn jetzt Weißwein oder Roséwein in der Toskana? Weil man redet ja schon viel von Rotwein, sage ich jetzt mal, hauptsächlich. Aber wie groß ist der Anteil Weiß und Rosé jetzt am Weingut von der Produktion, damit man eine Idee kriegt?
Also den Rosé machen wir 6.000 Flaschen maximal.
Das ist ja
manchmal nur 4 oder 5. Hängt auch davon ab, wie viel geeignete Trauben haben wir dafür.
Okay.
Und ein bisschen ist es dann im Wettbewerb, ja, kommunizierende Röhren mit dem Sereno. Mhm. Dem wollen wir dann in einem guten Jahr nicht zu viele Trauben wegnehmen. Und der Rosé, den wollen wir knapp halten, weil ganz ehrlich, der im Jahr drauf schon auch nicht mehr so gefragt ist. Deswegen, der muss weggetrunken werden. Und wir wollen ja als Premium-Hersteller einfach, das habe ich bei BMW schon gelernt, dass es klug ist für eine Premium-Marke, immer eine Flasche, ein Auto weniger zu produzieren, als der Markt verlangt, damit man immer einen Pull hat. Und deswegen gehen wir hier jetzt eher vielleicht auf 5.000 Flaschen, je nachdem, wie wir positioniert sind, weil Rosé haben inzwischen auch andere jetzt entdeckt. Das ist ein bisschen so ein Trend geworden. Und da wir jetzt weder den Preis nachlassen wollen, der ist aus meiner Sicht sowieso schon relativ nieder für unseren Aufwand, den wir mit dem
Weingut haben. Ja, der Aufwand ist ja enorm, das wollte ich auch fragen, ob man das Geld überhaupt kriegt. Also der Rosé kostet jetzt 19,90, ist noch 22, also jetzt würde ich sagen quasi jetzt.
Der muss weg.
Gut, dass er getrunken wird.
Genau.
Was sagst du vom Duft her mal, Axel, jetzt?
Puh, ja, er hat auf jeden Fall am Anfang ganz anders gerochen als jetzt.
Und jetzt also mit der noch Luft verändert er sich.
Ja, ja. Genau.
Hat auch einen Korken schon, keinen Schraubverschluss. Ist er eher zart im Duft, finde ich, aber überraschend frisch am Gaumen und gar nicht bonchig, also gar nicht süß.
Ja, nee, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt den 23er trinken würden, deswegen ist genau, ich wusste nicht, dass Sie jetzt hier einen 22er haben, also ich hätte Ihnen eigentlich dann natürlich einen 23er geben sollen, weil Rosé in der Tat, sage ich ganz offen, soll in dem Jahr nach der Ernte getrunken werden.
Aber dem Wein fehlt doch jetzt nicht die Frische.
Nee, dem fehlt es eigentlich nicht. Aber der andere ist halt nochmal ein Kick drauf. Der
mehr Frucht. Ja, okay. Mhm. Aber so ist das, finde ich, eigentlich sehr elegant, sehr fein.
Ja, also mir schmeckt er auf jeden Fall sehr gut. Also er ist trocken, ne? Aber ich finde, man hat trotzdem noch diese Frucht. Jedenfalls so ich weiß nicht, im vorderen Gaumen oder so, sagt man das so. Also nach hinten raus habe ich sowas, ein bisschen was Herbes auch, was aber auch irgendwie spannend macht. Und noch vorne
vielleicht sogar ein bisschen was Grünes auch, ne, finde ich. Ja. Da hat sowas, dadurch sowas Frisches, ne? Also.
Nee, der kommt gut an, läuft gut, aber wir sind natürlich noch nicht, ganz ehrlich, noch nicht so stark im Vertrieb. Und wenn die anderen dann...
Also, ändert sich jetzt mit diesem Podcast.
Ja, ja, vielleicht, das wäre schön. Das
geht durch die Decke.
Aber ich meine, wissen Sie, wenn man wie wir jetzt da als Neulinge in der Toskana versucht, Top-Qualität zu machen, ja, das wird dann schon anerkannt, aber ich meine, das ist... wir treten an gegen Antinori Frescobaldi, die älter als 500 Jahre sind. Ne? Da braucht man immer viel dazu sagen. Das sind einfach Imperien, historische Imperien mit einer Marktmacht und mit einer Wucht an ihren Brands und Namen und im Vertrieb. Das ist nicht so trivial. Ja. Ich sage deswegen immer, nur die ersten 100 Jahre sind schwierig.
Das stimmt, ja.
Wer hat Sie denn eigentlich beraten bei der, also Sie haben ja gesagt, eigentlich wollten Sie es nicht sagen, Ihre Strategie, und jetzt sagen Sie es doch. Und
weil ja, nun, Sie, ja, okay.
Also, der Name beraten.
Nee, der hat mich nicht beraten, sondern ich habe durch Zufall bei einer tollen Weinprobe privat, war der Michel Roland. Ne? Mhm. Also okay. Den muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Der gilt ja als vielleicht der berühmteste
Berater der Welt.
Ja. Ja. Und an dem Abend in Frankfurt bei einem Freund hatte ich das Glück und die Freude, einer von knapp 11 Gästen zu sein. Und er hat 3 Jahre daran gearbeitet, dass Michel Roland zu so einem Abend kommt. Und dann hat er seinen neuen Wein vorgestellt und dann habe ich zur Verblüffung festgestellt, dass sein Wein global die Strategie verfolgt, die ich regional in der Toskana verfolge. Denn der macht jetzt einen eigenen Wein mit Trauben aus Frankreich, die ihm gehören, mit Trauben aus Napa Valley, die einem Freund gehören, aber die, wo er das Recht hat, Auslese zu machen, mit Trauben aus Argentinien von auch einem anderen Weingut und dann noch mit Australien.
Also einen globalen
Wein. Er macht ein globales Cuvée. Und dann sage ich aber, Monsieur Roland, da kriegen Sie doch weder eine Appellation Contrôlée noch irgendwas.
Nix, ja.
Nix.
Tafelwein.
Dann sagt er, das interessiert mich nicht. Meine Ambition, ich will den besten Wein der Welt machen und das werde ich machen und nichts anderes. Und ich hole mir die besten Trauben dieser Welt und baue die nach meinen Methoden aus. Und er hat natürlich jetzt nicht die Chance, wie ich, abends die Trauben in die Kantine zu bringen, sondern er kann ja nur später den Wein holen. Er muss ihn dort ausbauen und deswegen nimmt er immer kleine Samples und bringt die dann in sein Labor nach Frankreich und steuert von dort aus den ganzen Prozess. Ja. Und dann habe ich ihm erklärt, was ich in der Toskana mache, was ich eben jetzt gerade Ihnen erklärt habe, dass ich 6 Locations habe. Und da sagt er ja, Sie machen ja die identische Philosophie wie ich. Ja. Jetzt ist zum ersten Mal, dass er das hört, das findet er ganz großartig. Und jetzt sage ich Ihnen nur eins, das müssen Sie vermarkten, habe ich gesagt. Aber ich habe mich bisher nicht getraut, weil ich dachte, dann rümpfen die alteingesessenen Italiener die Nase, weil ich kann ja dann nur IGT draufschreiben. Mhm. Ne? Indicazione Geographica Tipica. Aber inzwischen ist etwas am Laufen, was ich auch in Italien merke. Die Leute schauen nicht mehr so sehr auf DOC oder DOCG oder in Frankreich auf Appellation Contrôlée, sondern die nicht jetzt, sag ich mal, durch Tradition, durch diese ganzen, ja, gerade in Frankreich eingefahrenen Wege sich da vereinnahmen lassen und offen sind, die jüngeren Leute, die wirklich nach Qualität gehen, die interessiert es gar nicht. Im Gegenteil, die sagen, IGT, da hat ja einer mehr Freiheiten, auch Trauben von eine Traube zu verwenden, die in der Region nicht zugelassen ist. Also bei uns in Lucca kriege ich kein DOC für einen Cabernet Sauvignon oder ein Merlot, weil die nicht in Lucca als traditionelle Traube gilt. Da ist eben ein Vermentino und ein Sangiovese die Traube. Und drum ist auch unser Sereno, die rote Flasche, die jetzt hier noch nicht steht, der Pure Sangiovese, der ist DOC. Mhm. Aber mich kümmert das nicht mehr. Und der Michel Roland sagt, genau das ist es. In den nächsten 10 Jahren wird schon erkennbar sein, dass die Menschen auf die beste Qualität gehen und nicht mehr nur auf den traditionellen Namen. Die Labeltrinker werden natürlich weiterhin in China, Russland und überall unterwegs sein. Aber es wird immer mehr junge Menschen vor allem geben, die sich in dieses Weinthema eingrooven und eben dann auf Qualität gehen und nicht nur auf die Zertifikate. Und wenn man denen jetzt erklärt, wie wir den Wein machen, aber dafür um den Preis, dass wir jetzt weder sagen können, wir haben Maremma-Wein, dann müsste ich ihn dort auch ausbauen. Mhm. Aber ich habe meine Cantina wirklich High-Tech in Lucca und kann mir auch gar nicht leisten, jetzt nochmal eine zweite in der Maremma zu bauen. Und es würde auch gar keinen Sinn machen. Und jetzt kommt natürlich normal die Frage, leiden nicht die Trauben, wenn sie dann fast vier Stunden im LKW gefahren werden? Und da würde ich sagen, ja, die kommen nicht mit der Qualität mehr in meiner Cantina an. Aber es ist
was ist am weitesten weg, 4 Stunden, also vom südlichsten?
Also 4 LKW-Stunden.
Ja, okay.
Ja, mit PKW kann ich das in 2,5 fahren. Aber es sind 230 Kilometer etwa. So, und jetzt kommt eben noch ein Trend, den ich vor ein paar Jahren aufgeschnappt habe, nämlich nur Trauben zu verarbeiten am Morgen nach der Lese und nicht mehr am selben Abend. Was übrigens auch unsere Mitarbeiter natürlich toll finden, weil sie während der Erntezeit sonst immer bis 10, 11 nachts noch arbeiten mussten, weil die letzten Trauben kommen vielleicht um 6 rein. Ja. Ja. Wir kühlen die runter auf 2 bis 3 Grad und lassen die die ganze Nacht über in diesem gekühlten Zustand. Und das kann Ihnen jetzt jeder Önologe erklären, dass Trauben, die vorher runtergekühlt wurden, mindestens 10-12 Stunden, dass die am Ende zu einem besseren Ergebnis
führen. Mehr Frische auf jeden Fall, der war noch nicht aufplatzen.
So, und jetzt kommt noch ein Charme dazu. Ich habe mir also einen Kühl-LKW zugelegt, der gerade so dimensioniert ist, dass er überall noch hinfahren kann, weil die zu großen LKWs kommen nicht bei mir überall an die Weinfelder ran. Und der genau das Fassungsvermögen hat, was wir an einem Tag lesen und dann am nächsten Tag verarbeiten können.
Also das kühlt schon während der Fahrt.
Ja, jetzt ist es so. Bei mir kommen auch die Trauben, die 100 Meter von der Cantina entfernt sind. Das sind also Trauben, die jetzt im Volo sind oder im Sereno. Die kommen genauso in den Kühl-LKW und bleiben halt dort stehen. Aber der Traube ist es doch völlig egal, ob sie gefahren wird oder nicht. Und insofern habe ich eigentlich den Nachteil der großen Entfernung völlig ausgeschaltet und mache das nicht, um die Entfernung zu überbrücken, sondern ich mach das sowieso. Und mit dem Übergang zum Verarbeiten nur gekühlter Trauben bin ich dann überhaupt erst dann auf die Idee gekommen, dass ich ja im Grunde dann so ein Konzept verwirklichen kann, was man sonst nicht kann. Also das ist der Trick, sage ich mal. Wir fahren mit dem LKW an das Feld, was gelesen wird. Wir, je nachdem, wie lang eine Reihe ist, öffnen wir den LKW alle so 20 Minuten und dann kommen die Kassetten aus der Reihe rein. Wir machen nicht zu oft auf, dann kann ich nicht die Temperatur halten. Ne? Die verlieren ja jedes Mal Kälte, wenn wir aufmachen. Und so optimieren wir das. Und dann, wenn der LKW voll ist, rollt er nach Lucca, kommt am Abend an und steht dort, wird am nächsten Morgen um Punkt 7 Uhr fangen wir an. Aufgemacht, um 8 Uhr verlässt er wieder Lucca, fährt wieder runter.
Wo geerntet wird. Und
genau, und dann stimmen wir das genauso ab, dass er, wenn er da ist, dass dann losgeht.
Gibt es, also ich habe das ganz viel mitbekommen, aber das Wesentliche noch nicht, diese Cuvée, gibt es die schon oder ist das erst noch Zukunftsmusik?
Na, das ist jetzt der Lotto.
Das ist der Lotto.
Also so konsequent ist er jetzt ab 20. Ab Jahrgang 2020.
Okay.
Aber er wird jetzt jedes Jahr natürlich noch besser, weil 2020 ist ja auch schon wieder 4 Jahre her. Ja. Da hat man noch nicht all das so am Laufen. Ne? Ja, wir sind da reingewachsen.
Spannend. Ja, gut, wir werden das jetzt gleich probieren und unserem sehr kritischen Gaumann zuführen. Und deswegen habe ich jetzt eingeschenkt den ersten Rotwein, den Volo aus 2021. Volo, haben Sie gesagt, ist quasi Petit Verdot, Cabernet Sauvignon,
genau. Alicante, Boucher. Kommt alles rein, was wir an Trauben, auch damals Alicante und so, die mir der Carlo Ferrini empfohlen hat, die aber heute bei uns bei einem keinen Platz haben in den anderen Weinen drin. Darum haben wir den ehrlich gesagt kreiert und den bieten wir jetzt einfach zu dem Preis an, der auch in Italien läuft.
13,90 ist der Preis, das heißt, das ist wirklich ein Einstiegsrotwein, sag jetzt mal, weil beim Rosé muss man sagen, für 20 Euro, das ist ja schon jetzt nicht ganz so wenig, auch wenn Sie den Aufwand groß haben. Aber
den positionieren wir aggressiv. Ehrlich gesagt, auch ich bin jetzt hier mal ganz offen, den haben wir eigentlich erfunden während der Corona-Zeit. Dort lief ja nicht mehr viel in Italien und die Italiener sind also nicht die Größten im Geldausgeben für Premiumweine. Das ist ein kleines Segment von Menschen. Und dann haben uns unsere Kunden, viele Gastronomen gesagt, also ich brauche jetzt einen Wein, den ich auch im Glas ausschenken kann. Und der darf einen bestimmten Preis nicht überschreiten. Ja. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, klar, also ganz ehrlich, mit dem werde ich auch später kein Geld verdienen. Mhm. Aber erstmal
so eine Referenz.
Er ist ein Einstieg, um mal bestimmte Gastronomen für uns zu gewinnen. Und dann können wir die anderen später auch verkaufen. Also er ist für uns, hat er so eine Funktion, neue Kunden zu erschließen. Aber mit dem werden wir immer irgendwo Geld verlieren, ehrlich gesagt. Wir machen ja insgesamt natürlich noch keinen Gewinn bei dem Aufwand, den wir machen.
Genau, das wäre eigentlich meine Frage. Also das muss ja ein unfassbares Minusgeschäft sein, oder?
Unfassbar nicht, weil wir schon den Lotus ganz gut verkaufen. Mhm. Für den haben wir also in der Schweiz, da kann ich mal sagen, ist das ein Wein, der wirklich super läuft. Wir sind in Zürich, Luzern, St. Moritz, vor allem Gstaad und so sind wir toll positioniert. Also in der Schweiz haben wir uns auch Mühe gegeben, weil ich inzwischen da wohne. Mhm. Kümmere ich mich auch ein bisschen selber in den letzten paar Jahren drum, dass sowas gepusht wird.
Wie oft sind Sie denn in der Toskana dann? Also wie oft sind Sie denn da?
Also in der Toskana sind wir fast ein halbes Jahr, meine Frau und ich.
Ja.
Und in der Schweiz ein bisschen mehr. Also wir sind, sagen wir mal, 40% der Zeit in der Toskana.
Also in der Schweiz ist dieser Lotto schon sehr etabliert. Und jetzt, wenn wir mal kurz noch über den Volo reden, das ist ja so Cabernet Franc-based oder Petit Verdot-based Weine, das ist ja schon jetzt nicht so gang und gäbe, was man so kennt aus der Toskana. Nee. Ne? Also das ist ja, auch wenn du reinriechst schon, finde ich, ist es erstmal kurz Moment. Also kurz, das ist etwas, was ich jetzt nicht jeden Tag rieche.
Also.
Sehr fleischig, sehr.
Viele finden den inzwischen ganz toll. Ich möchte den Wein jetzt noch mehr mit einem eigenen Charakter versehen. Und das gelingt uns natürlich in dem Maße, wie wir jetzt immer mehr Trauben produzieren aus den Top-Lagen, die wir nicht brauchen. Mhm. Ganz simpel.
Okay.
Ja? Also sage ich auch hier ganz offen, der wird in den nächsten paar Jahren zwangsweise massiv an Qualität zulegen und dann können wir den auch anfangen zu komponieren. Mhm. Am Anfang haben wir den in 2020, haben wir den mit dem gemacht, was, jetzt sagen wir salopp, was übrig geblieben ist. Nicht ganz, aber Tendenz. Na, man muss ja auch selbstkritisch sein. Ja. Wir haben einfach das, was übrig geblieben ist, zum Volo gemacht und der ist super gelaufen. Wir haben 10.000 Flaschen gemacht und die sofort verkauft. Mhm. Weil natürlich wir hier sofort sehen, wenn Villa Santo Stefano einen Wein hat auch in unserer Umgebung, Forte del Marmi und so, der so günstig ist, dann läuft das. Mhm. Aber ich war am Anfang noch nicht zufrieden mit der Qualität und jetzt haben wir immer mehr die Möglichkeit, den aktiv zu gestalten und nicht nur als Resultat des Ernteprozesses zu sehen.
Aber wieso kann man das jetzt aktiv gestalten? Das habe ich noch nicht.
Ja, weil ich jetzt mehr Trauben zur Auswahl habe.
Ach so, unterschiedlichen.
Also schauen Sie, ich habe ja, wenn 30 Hektar voll produzieren, das tun Sie ja noch nicht, weil ich manche erst vor einiger Zeit angepflanzt habe und einige sind so mittendrin. Ne?
Ja.
Insofern wächst uns ja jedes Jahr mehr Volumen und mehr Qualität zu.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt den Freiraum, den Volo immer mehr nach oben zu ziehen. Wir werden ja jetzt immer mehr Trauben verkaufen.
Ja.
Also die Trauben, die wir dann nicht verwenden, die verkaufen wir.
Mhm. Okay. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ein Wein jetzt, der nicht so... Also der wirkt jetzt so gar nicht so geschliffen oder so gemacht quasi. Oft sieht er diese Einstiegsweine so möglichst wenig Ecken und Kanten, möglichst crowdpleasing. Und ich finde, der ist schon sehr charakterstark. Das ist also jetzt kein Wein, der so weichgespült daherkommt, sondern ich finde, der hat was sehr Fleischiges, Saftiges, ein bisschen was Wildes auch, was Ungestümes, durchaus echt einen Spannungsbogen. Und ich finde auch echt eine ganz coole Salzigkeit auch am Gaumen, die wirklich haften bleibt. Und das ist dann für das Preissegment wiederum, finde ich, ist das schon, kriegt man schon viel Wein. Ne?
Und der wird also jetzt dann noch besser und das hilft uns, ne?
Ja, naja, klar. Wenn das die,
weil es ist mir immer noch besser, ich tue ihn da, ich verkaufe ihn zu dem Preis, als dass ich die Trauben verkaufe. Klar, da verdiene ich gar nichts.
Bleibt noch viel weniger.
Tannine, wie ist das mit den Tanninen an dieser Stelle? Also, weil das, also ich vermeine oder meine da doch viel zu spüren, oder ist das die Salzigkeit, von der du gesprochen hast?
Ja, Tannin ist dieser Gerbstoff, dieser Bitterstoff, den du klar hast. Der ist aber nicht, findest du das sehr packend?
Ja, ich finde es schon relativ packend, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ist, was du mit Salzigkeit
Den gab es schon wieder meistens unter der Lippe, dass du merkst, so, es ist so ein bisschen, es zieht so ein bisschen zusammen. Ja.
Aber bei Rotwein habe ich das eigentlich auch oft, dass, ne, dass ich finde, also dass es irgendwie auch hier irgendwo
pelzig wird. Aber das wird es nicht. Wird es bei Ihnen pelzig?
Da ist passiert da zumindest was und ich versuche das, okay. Also zu ergründen.
Pelzig wird es bei mir jetzt nicht, aber ich weiß, was Sie meinen.
Ja, also ich versuche das zu ergründen, ob das, also ne, was ich jetzt vielleicht als Tannin eingestuft hätte sozusagen, aber vielleicht doch die Salzigkeit ist.
Genau, also Tannin ist da, aber es ist jetzt kein, also es ist nichts, was wirklich jetzt bemerkenswert jetzt wäre vom Geschmacksbild her. Und natürlich ist es immer auch, dass dieser Gerbstoff, den brauchst du auch, um eine Spannung zu kriegen in dem Wein. Weil wenn du das nicht hast, dann ist es meist der Zucker, der dominiert, ja, und diese Süße hat dann eben keine Nachhaltigkeit und macht dich schnell satt und nervt dich dann auch eigentlich nach kürzester Zeit. Aber jetzt haben wir uns über die Einstiegs, aber jetzt würden wir gleich schon den nächsten Sprung machen und nämlich in was Sie vorher schon kurz angedeutet haben, in eine DOC Qualität zu gehen, nämlich in diesen Sereno. Das ist Sangiovese aus 2020. Mhm.
Der direkt neben der Cantina wächst.
Der kostet auch jetzt schon 23 Euro. Hat ein bisschen mehr Alkohol. Der andere hatte 13,5. Der Rosé hatte 13 und der hat jetzt schon 14,5. Also das ist jetzt schon quasi, wo man sagt, auch vom Alkohol.
Das ist leider mit der zunehmenden Temperatur, die wir jetzt selbst auch spüren, nicht mehr zu verhindern, dass wir wollen eigentlich 13,5 haben.
Ja.
Aber wir kriegen es aber nicht mehr hin.
Nicht um, wenn man die volle physiologische Reife merkt.
Wir kriegen es nicht mehr, wir kriegen es nicht mehr hin. Es ist, los.
Gut, wir reden immer kurz über den Alkohol. Wir versuchen ihn aber nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu schieben, sondern es geht um die Balance, um das Geschmacksprofil dieses Sereno, auf den ich mich jetzt schon sehr freue und auf den Lotto freue ich mich noch viel mehr. Also von daher muss ich ehrlicherweise auch gestehen, das ist mein erster Kontakt mit Ihren Weinen. Okay. Und deswegen habe ich mich auch wirklich extrem drüber gefreut.
Du hast das noch nie, also das, was wir jetzt verkauft
haben. Ich habe den Lotto ehrlicherweise schon einmal probiert aus dem 18. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber es ist natürlich jetzt diese Philosophie zu verstehen und auch zu sagen, okay, und auch zu wissen, mit wie viel Aufwand das betrieben wird, ja, im Vergleich quasi, wie günstig das eigentlich jetzt ist im Vergleich zu diesen Namen, die Sie vorher auch schon gesagt haben, die Sie hinstellen, dann weiß ich schon, dass es eigentlich sind das noch Weine, die eigentlich müssen die deutlich teurer sein, den Aufwand, den sie betreiben. Ja? Also eigentlich ist das ein Schnäppchen-Podcast.
Ja, also einige Marketing-Gurus haben mir schon gesagt, es ist kontraproduktiv und ich kann da auch nicht viel dagegen sagen. Die sagen, beim Lotto, ein Wein, der dann im Restaurant mit 70, 80 Euro, 90 vielleicht auf der Karte steht, dem niemand glaubt, dass der besser ist als einer mit 250 Euro. Und das ist so, weil man würde dann automatisch sagen, der kann ja gar nicht so gut sein. Ja. Und das ist halt unser Problem, dass wir erst, die Marke muss erst noch bekannt werden, muss sich rumsprechen. Das ist, deswegen sage ich, die ersten 100 Jahre sind nur schwierig, weil selbst wenn wir auf der Karte von Top-Restaurants stehen, was wir tun, die Weinkenner, die den noch nie gehört haben, die überblättern die. Ja, das hilft mir gar nichts, dass ich da draufstehe.
Aber ist dieses ganze Projekt, haben Sie das anders eingeschätzt? Also,
ganz ehrlich, wenn man mir vorher gesagt hätte, was ich da dann später mache, meine Frau sagt sowieso immer, ich bin verrückt, dann hätte ich es wahrscheinlich nie begonnen. Ja, aber wenn man
mit dem Wissen von heute.
Aber wenn man da mal reinkommt und dann bin ich jemand, der, ich habe auch bei den Autos, die ich in meinem Leben konzipiert habe, versuche ich es so gut, wie es irgendwie geht zu machen oder gar nicht. Und jetzt bin ich da halt drin und jetzt höre ich nicht auf. Und es ist auch egal, jetzt muss ich halt noch Geld ausgeben, um wie ich schon erwähnte, diese Strategie noch voll umzusetzen, aber da ist 90% des Geldes investiert. Und jetzt muss ich schauen, dass ich noch Marketing betreibe, aber Werbung bringt ja nichts. Ne? Also ich brauche eigentlich die Referenz von begeisterten Kunden, die im Restaurant den Wein getrunken haben und dann ihn selber kaufen. Das ist, und das ist halt ein langer Prozess, bis sich das mit Mundpropaganda rumspricht, aber das tut's. Und ich bin da guter Dinge, weil wir sehen, jetzt in der Schweiz haben wir irgendwo den Punkt erreicht, wo wir jetzt kriegen wir ein Momentum. Hm. Aber das ist, und den will man in Deutschland auch noch schaffen.
Das ist eigentlich lustig, ne? Sie kaufen sich ein Feriendomizil.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich, also die meiste Arbeit, die sich da sich aussuchen.
Wir haben auch 3000, inzwischen haben wir viel Land dazugekauft, haben auch schon 3000 Olivenbäume. Und unser Olivenöl, ehrlich gesagt, das ist eigentlich dort, wo ich mit dem Wein noch hin will. Das ist kaum zu schlagen. Wir waren schon bei Blindverkostungen an der Küste der Toskana Nummer 1. Okay. Das müssen sie erstmal hinbekommen. Also beim Olivenöl sind wir mit Villa Santo Stefano, Luca ganz oben.
Okay.
Aber der Aufwand dort ist so irre, dass wir das nie bezahlen. Also bei Olivenöl werde ich nie die Kosten reinholen können. Beim Wein hoffe ich in den nächsten 5 Jahren, dass wir das schaffen. Ja.
Ich komme mal zurück zu dem Sereno, ich habe nachgelesen, der Falstaff hat ihm auch 92 Punkte gegeben, also das wird ja schon ernsthaft auch bewertet. Jetzt rein Sangiovese, und Sangiovese ist, bevor wir es überhaupt probieren, Axel, ich weiß nicht, ob du es probiert hast, eher natürlich eine Rebsorte, die, weil du es vorher angesprochen hast, aber die eher einfach mehr Tannin eigentlich hat per se, also einfach ein bisschen in der Jugend auch ein bisschen griffiger ist. Deswegen würde ich jetzt gerne, dass wir es einmal gemeinsam auch probieren, weil die Nase ist, finde ich...
Das ist 20, okay.
Das ist 20, ja, aber die Nase hat eine sehr schöne Frucht, ein bisschen Kirsche, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig laut, jetzt nicht so kitschig. Und am Gaumen dann, ich habe es schon probiert.
Genau, da bist du vorne mehr ein bisschen. Ne?
Da ist jetzt... Das ist da, aber genau. Es ist trotzdem geschmeidig, es ist weich, es ist nicht hart, es ist nicht grün, sondern, aber es ist natürlich, es zieht, du hast ein bisschen mehr Zug und du merkst sofort, dass es eine andere Substanz, eine andere Qualität auch der Trauben hat. Finde ich, da merkt man einen großen Sprung. Also da würde ich immer diesen 10er auch oder 9 Euro auch mehr investieren, weil ich finde, das wird jetzt schon sehr schnell sehr viel ernsthafter.
Sind wir uns einig, und dadurch, dass wir jetzt nochmal über 2,5 Hektar in der Maremma an Sangiovese-Trauben haben, die wir bisher nicht hatten. Die sind 10 Jahre alt. Das haben wir gekauft. Und da kriegen wir jetzt einen richtigen Schub in Qualität ab 2024.
Was kostet der Wein noch?
22,90. Aber sie sind ja richtig voll drin. Also sie sind jetzt ja nicht so ein quasi, kommt mal vorbei und grüßt mal und sagt mal Hallo, macht einen Witz und geht dann wieder, sondern sie sind ja ein richtiger Winzer geworden. Also ist ja unglaublich.
Ja, mein Gott, das macht mir so einen Spaß. Ne? Und das Schöne ist, ich lerne jeden Tag dazu. Ich bin jemand, der einfach nie aufhören will. Ich würde nie in meinem Leben aufhören wollen zu arbeiten. Oder das Wort Pension wird es für mich nicht geben, weil da würde ich ja alt und einrosten und alles. Also bei mir ist so, wie ich noch weiter beruflich tätig bin, ich versuche das ein bisschen anders zu dosieren, aber da ist meine Passion natürlich. Und jetzt, ich war jetzt gerade unten und wir haben dort die letzten 5 Hektar angepflanzt. Es ist einfach faszinierend zu sehen, ne? Wenn da der große Fendt-Traktor läuft, der ist dann GPS gesteuert. Vorne hängt ein riesen Ballon mit Wasser dran und hinten sitzen 2 Damen in abenteuerlichen Sitzen und haben so jeweils einen Korb mit den Setzlingen und füllen den dann ein, und die Maschine setzt den alle 80 Zentimeter präzise rein und bewässert das gleich. Ne? Und wenn Sie dann die Linien sehen und die Riesenflächen von traumhaften Böden, da haben wir ein solches Glück gehabt. Also ich glaube, das, was wir jetzt anpflanzen, ist das Beste vom Besten.
Wow.
Da haben wir lange gesucht, Bodenproben überall genommen und dann Leute überredet, uns das Grundstück zu verkaufen.
Wie macht man das in Italien? Leute, also muss man da noch mit Pferdeköpfen arbeiten oder geht das so?
Und zweite Frage, kommt dann quasi der deutsche Wirtschaftsboss? Und
nein, die wissen gar nicht, wem das gehört. Da kommt mein Verwalter, alles Italiener, sonst geht das nicht. Und bei den Maremma-Leuten, die ganz besonders sind, die wahnsinnig gastfreundlich sind und offen sind, aber nicht für Ausländer. Aber Ja, ich würde das nie kriegen, wenn ich nicht die Leute, die wissen gar nicht, Villa Santo Stefano, Verwalter ist italienisch, alle Leute sind italienisch und die tauchen da auf und die haben die Verhandlungen geführt. Mhm. Ganz am Schluss haben sie gemerkt, weil ich da war beim Notar und unterschrieben habe, aber das hat ja nichts, das fanden die toll, dass wir so ein Projekt vorhaben.
Aber das, wahrscheinlich wollen ja diese Flächen sind ja wahrscheinlich sehr begehrt. Also sind Sie dann
ja
eher bereit, den höchsten Preis zu zahlen?
Ja.
Oder? Okay.
Dann können Sie sagen, der dumme Deutsche. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich ein paar Mal schon zu viel bezahlt. Aber jetzt muss ich Ihnen eins ganz ehrlich sagen. Also da komme ich eben, da bin ich eben Unternehmer. Ne? Und das habe ich ein Leben lang gelernt bei BMW und bei Linde. Schauen Sie, was ist die Anschaffung des Grundstücks über die Produktionszeit von, jetzt rechnen wir nur mal 30 Jahren. Mhm. Das Grundstück behalten wir, aber wenn wir nach 30 Jahren die Trauben wegnehmen würden. Jetzt müssen Sie mal überlegen, wenn ich jetzt für so ein Grundstück pro Quadratmeter 5 Euro mehr bezahle, dann ist das für die Italiener viel, weil kostet vielleicht nur 20. Mhm. Aber ich habe mal ausgerechnet, 5 Euro mehr, das ist später, was ist das in der Flasche Wein? Wenn ich über das ganze Produktionsvolumen im 30 Jahre rechne, ist nichts. Mhm. Und insofern kann ich ja nicht sparen am Grundstück und ich kann nicht sparen an meinen Setzlingen. Ich kaufe die besten Pflanzen in Frankreich, die man kriegen kann. Mhm. Da haben unsere Leute schon vor einem Jahr mit abgesprochen und haben die wir dieses Jahr jetzt gepflanzt haben und gebraucht haben, die haben wir dort schon identifiziert. Also das macht ja gar keinen Sinn, dabei zu sparen. Klar, wenn ich jetzt sage, ich will in Bolgheri ein Grundstück, dann ist das heute oder in Brunello-Gebiet, dann ist das ja...
deutlich teurer.
Ja, klar, da kostet das Hektar 1 Million.
War das auch ein Grund, weswegen Sie dann dort, also in Lucca das machen, also in der Toskana sozusagen? Also dass Sie dort suchen und nicht in anderen Regionen?
Das hat nur damit zu tun, dass wir die Toskana einfach traumhaft finden, dass wir in der Toskana nur nach einem Ferienhaus in der Toskana gesucht haben, dass wir nur wir finden Toskana-Weine einfach traumhaft. Mhm. Und da gehört natürlich auch Barolo und natürlich Brunello dazu und da gehören die Bolgheris dazu, Chianti Classico und alles, aber wir eben auch.
Und Ihre Frau, ist die da eigentlich auch Feuer und Flamme für?
Die ist ziemlich gut inzwischen geworden im Tasting. Erstaunlich gut. Also da kann man drauf hören, wenn wir, also wir kaufen ja laufend Weine von anderen und machen dann zu Hause Blindverkostungen. Auch wenn wir beide alleine sind, dann habe ich eine Flasche, von der sie nicht weiß, was es ist. Mhm. Immer wieder lustig. Und die ist da wahnsinnig gut geworden. Aber sie will mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Die kümmert sich bei uns um Garten, um Gemüse, um Pflanzen, um Natur. Und die ist also auch UN-Dekade-Botschafterin für Biodiversität.
Okay.
Da kümmert sie sich drum und da können Sie sich vorstellen, unser Verwalter, der ist immer höflich, aber der kriegt natürlich graue Haare, was sie ihm alles sagt, was wir beim Weinanbau berücksichtigen müssen.
Auf jeden Fall ist ein Bio-Zertifikat auch drauf.
Ja, wir haben nur Bio-Weine.
Okay,
ja.
Das ist ja vielleicht viele unserer.
Wir bauen nur konsequent Bio ein. Ja.
Aber es ist ja dann ja schon ein. Das ist ja ein Generationenprojekt.
Ja.
Gibt es denn wen in der Familie, wo Sie sagen?
Ui, das ist eine Frage.
Oh nein.
Meine Tochter, die konnte ich bisher noch nicht so elektrisieren, wie ich mir das vorstelle und ich hoffe darauf.
Ah, okay.
Weil in der Tat haben Sie recht, sowas ist ja, wenn ich heute den Wein pflanze.
Haben Sie nichts mehr davon?
Ja, hoffentlich.
Ja, aber das sagen mir Winzer, das ist quasi für...
Ja,
geplant.
Meine Frau ist seit 7 Jahren Longevity-Expertin, also gesunde Langlebigkeit.
Ja.
Insofern hoffe ich, dass sie davon profitieren kann und doch noch Nutzen dieser meiner jetzigen Anpflanzung.
Ja. Was ist das Long-Was-Expert?
Longevity. Das ist die Wissenschaft vom gesunden langen Leben. Da geht es nicht darum, 120 zu werden, sondern vielleicht 90, aber ohne Alterskrankheit. Mhm. Aber da wollen wir jetzt nicht abschweifen. Mhm. Aber im Übrigen ist Resveratrol, was ja da dieser Stoff ist im Rotwein, der bekanntlich gesund ist, den nimmt meine Frau in konzentrierter Form auch als Nahrungsergänzungsmittel.
Mhm.
Okay. Weil so viel Wein kann man am Tag nicht trinken.
Nee, das ist auch nicht gesund. Da müssen wir ja immer darauf hinweisen, auch dass.
Aber ich glaube, heute komme ich auf die Dosis. Also ja. Ich habe schon noch nie einmal gespuckt.
Du bist gut dabei.
Ja, ich auch noch nicht.
Also
das finde ich ja gut. Ja.
Wir müssen an der Stelle schon sagen, dass wir diesen Podcast auch machen, um Leute zu begeistern und sie auch dahin bringen wollen, lieber weniger zu trinken, aber dafür bessere Sachen. Und das funktioniert, ja. Das sagen uns unsere Hörer auch. Sie haben 5 ausgegeben, jetzt geben sie 10 aus und sind schon ganz gespannt, was kriege ich für 20. Und deswegen sind wir da auch wirklich bedacht, mit dem, was den Umgang betrifft mit Alkohol. Mich würde fragen, bevor wir uns jetzt dem Lotto widmen, ich bin ein bisschen aufgeregt, glauben Sie denn jetzt quasi als Quereinsteiger und Sie waren so erfolgreich und da haben also wirklich so viel Mitarbeiterverantwortung auch gehabt, glauben Sie denn, dass die Winzerbranche eigentlich, ja meistens ist das quasi von Generation zu Generation, dass vielleicht diese ganz analytische Art und Weise des Herangehens, dass das ein bisschen unterrepräsentiert ist, weil man meistens eigentlich so weitermacht wie die Generation davor und Sie jetzt aber wirklich quasi ja eher als analytisch an die Sache rangehen, da einen ganz anderen Gedankenweg, weil das, was Sie erzählt haben, finde ich, klingt jetzt ja nicht nach, wow, also da musste ich ja wirklich, das klingt jetzt für mich ja eher sehr schlüssig. Na, ich sage jetzt mal, dass ich versuche, in den besten Regionen das Beste anzupflanzen. Penfolds als Beispiel, wir arbeiten viel damit, die machen ja Multi-Regional Blends schon seit Jahrzehnten. Mhm. Die sagen, der Grange, da kommt die Frucht daher aus Barossa, aus dem Süden.
Aber in der Toskana ist es nicht üblich gewesen.
Okay. Aber ganz generell würden Sie sagen, dass es eher so vielleicht nicht amateurhaft, aber es ist halt doch noch Landwirtschaft, dass Sie da vielleicht einen Vorteil haben mit Ihrer Herkunft und mit der Art, diese Dinge anzupacken?
Also ich kenne jetzt doch viele Winzer und sehe, dass wenn die Kinder haben, dann in der Regel immer zum Glück noch einer oder eine da ist, die da sich begeistern lässt, weil Wein so ein emotionales Produkt ist, und dann einsteigen. Und die sind ja dann oft, bevor sie da so einen Betrieb übernehmen, auch woanders unterwegs. Die arbeiten im anderen Weingang, die gehen nach Amerika, die gehen halt ja überall hin. Mhm. Also ich kenne viele, wo die Jugend dann, wenn sie das Weingut übernimmt, fast schon radikal rangeht, ja, und versucht, eigene Wege zu beschreiten und neue raffinierte Weine zu machen. Also.
Aber wie ist es denn? Man spricht immer von Terroir und irgendwie, ne, es gibt auch diese Akte, also es gibt ja schon seit Monaten diese krasse Werbekampagne, wo dann die ganzen Winzer immer sind, wo es dann immer darum geht, sozusagen den Boden und die Herkunft irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und das geht ja hier eigentlich ein bisschen verloren, weil eben das eben so ein Sammelsurium aus vielen Herkünften
ist. Ja, nicht Sammelsurium, sondern ich meine, das ist ja nur eine logische Fortsetzung der Idee, dass Terroir so entscheidend ist. Aber ich weiß, was Sie meinen. Mhm. Dass eben der traditionelle Winzer an einem Ort sitzt und da schon womöglich die Familie in Hunderten von Jahren im Idealfall schon tätig war, und dann den Wein immer in dieser Region, dann in diesem Bereich kultiviert. Aber ich sehe da jetzt keine Abkehr von der Idee Terroir, sondern im Gegenteil. Mhm. Weil ich ja gerade auf die Terroir-Unterschiedlichkeit setze, diese Bodenverbundenheit zur Scholle, den Bezug zu haben, das bleibt ja, weil in der Regel ja ein Weingut mit seiner Kantina irgendwo sitzt.
Ja.
Weil ich bleibe ja auch in Lucca, aber ich hole mir halt die Trauben jetzt woanders her und nicht nur um den Kirchturm in Lucca rum.
Mhm. Aber es ist ja zum Beispiel auch in Bordeaux, die gibt ja keine Weine aus dem Bordeaux, die reinsortig sind. Ja? Mhm. Und die machen ja auch quasi, in dem Jahrgang ist vielleicht die Traube besser und der Merlot ist vielleicht zu opulent und da machen sie eben weniger Merlot und
variieren sie innerhalb.
Genau, und auch innerhalb.
Aber sie verändern natürlich damit ein bisschen den Charakter.
Ja, aber es ist quasi, das ist ja die Meisterleistung zu komponieren aus unterschiedlichen Fässern, Tranchen, Regionen, um zu sagen, ich nehme das Beste aus jedem Einzelnen. Das kann natürlich in der Summe, kann es natürlich nochmal viel besser werden, als wenn ich alles an einem Ort mache, alle Trauben, alle Reben.
Ja, aber ich kann ja beides tun. Also ich kann ja auch dann im Jahr immer noch die Blend-Zusammensetzung verändern. Machen wir auch.
Ja.
Mal ist es nur 42% Cabernet und manchmal 52. Das machen wir schon.
Wir reden jetzt über den Lotto schon.
Ja, über den Lotto. Ja. Aber ich kann eben jetzt noch mal mehr spielen, weil ich jetzt eben vier verschiedene Cabernet Franc habe.
Mhm.
Und jetzt kann ich also sagen, wenn ich einen habe, der absolut superklasse ist, dann kann ich natürlich den überproportional in den Lotto reinbringen. Also ich habe noch mal eine Kategorie mehr zum Spielen, aber Sie haben völlig recht, die Franzosen machen das in der Regel auch so,
ja,
dass sie dann durchaus den Blend in der Zusammensetzung verändern, je nach Jahr.
Genau.
Weil nicht jedes Jahr jede Traube gleich gut wird.
Genau, und jetzt haben wir den 20er Lotto, also das Prestigeprojekt, also, der Wein der Weine.
Genau, aber ich muss noch einmal einhaken, weil das ist so offensichtlich. Ich habe das Gefühl, die Winzer reden sich das so zurecht. Ne? Denn also irgendwie ist diese gesamte Werbekampagne ist so Terroir und dann schmeckt man, wo das Ding herkommt und man muss genau den Stein haben.
Ja, ja.
Und dann gibt es aber, oh, wenn man eine Blend hat, oder kommt man auch aus verschiedenen Regionen, aber die künstliche Hefen darf man aber nicht. Wo man jetzt aber eigentlich auch sagen könnte, ne, wenn man jetzt verschiedene Regionen nehmen kann, dann kann man auch, wenn es das besser noch macht, eine künstliche Hefe oder sowas reinknallen. Mhm. Mhm. Also das ist immer so.
Ja, das ist damit ja, schon was nicht anderes, aber auch da weiß ich, was Sie meinen.
Ja,
viele schwelgen ja von einem Bordeaux, wo sie schon ein paar Mal waren und dann sagen, und der ist von dem Hang und schau, ich habe da ein Foto. Und
ja, genau.
Man kann ja sogar bei manchen Weinproben, kann man ja mit Google Earth über so eine Software reinrauschen,
okay,
in den Hang, von dem der Wein jetzt ist. Ja, das ist natürlich toll und faszinierend, aber ganz ehrlich, das ist ja von der Logik her klar. Ich kann am Ende einen besseren Wein machen, als wenn ich nur auf eine schmale Location fixiert bin.
Mhm.
Und das ist halt ich habe ja jetzt nicht seit 500 Jahren einen Hügel.
Ja.
Sondern ich muss ja keine Rücksicht auf diese historische Entwicklung nehmen.
Mhm.
Und mein Ziel ist nur, den bestmöglichen Wein zu machen. Und dann komme ich automatisch auf diese Strategie.
Ja.
Also, und es ist natürlich, ich sage jetzt mal, in Deutschland als Beispiel, ne, wo man sagt, das ist the land of the Riesling. Ja, wo man wirklich sagt, die gleiche Rebsorte schmeckt so wahnsinnig anders schon 2 Kilometer weiter oder 300 Meter weiter, ja, oder einen Weg nur weiter an der Mosel, wo man sagt, das gibt's doch nicht, das ist doch der gleiche, nee, ist nicht das gleiche. Also von daher, aber ich weiß, was du meinst, Axel. Mhm. Ein Stück weit hast du natürlich recht, und ich glaube, am Ende sind wir natürlich auch dafür da, um zu sagen, um das zu bewerten, wie das schmeckt, ja. Und ich glaube, das ist ja das Ziel auch des Winzers, das Bestmögliche rauszukriegen aus den Möglichkeiten, die er hat.
Ja,
ja, und deswegen.
Ich mache ja alles strikt Bio, unglaublich, alles Natur. Also wir machen ja jetzt nicht irgendwelche Tricks und Kniffe, sondern bei uns geht alles absolut konsequent in klassischer Form vor sich. Und insofern, warum soll ich nicht die besten Trauben mir aus der Toskana zusammensuchen? Da bin ich jetzt mal ziemlich offen. Und solange ich nicht irgendwie mit Tricks und Chemie arbeite, also bei uns gibt's gnadenlose Disziplin, was biologische Herstellung anbetrifft, und kein Düngemittel irgendwo, das nicht zugelassen wäre oder das nicht auf Bio zertifiziert ist.
Ja, jetzt probieren wir bitte den Lotto. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe beim Verkosten, was mir jetzt aufgefallen wäre, Sie arbeiten mit Diam in allen anderen Qualitäten, haben aber beim Lotto, bei dem Topwein, das ist ein reiner Naturkork, oder?
Ja, absolut. Ja, okay. Und die neuesten Lotto ab 23 haben den Kork noch ein bisschen länger, aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Aber darf ich Ihnen hier was verraten, was ich jetzt auch erst gelernt habe, worüber auch die Top-Winzer nicht reden. Es gibt einmal natürlich den berühmten Kork. Es sind heute immer weniger Flaschen, die richtig dann nach Kork schmecken und die man wegschmeißen kann. Ja. Aber das habe ich eigentlich fast überhaupt nicht in all den Jahren jetzt zum Beispiel beim Lotto gemerkt, weil da verwende ich den Naturkorken. Aber es gibt einen anderen Effekt bei einem Korken, der unangenehm ist, den aber die allermeisten gar nicht spüren. Und beim Herstellungsprozess kann es passieren, dass auch bei sehr guten Herstellern von Korken, was ja immer schwieriger wird, Top-Korken zu bekommen, werden ja immer teurer. Ne? Als ich angefangen habe mit Lotto 2006, die ersten, da hat mich der Kork 25 Euro Cent gekostet. Der hier kostet 0,8, fast ein Euro. Und ab 23 kostet mich weit über ein Euro, weil ich verwende jetzt gnadenlos nur noch die allerbesten, die es zu kaufen gibt, und lasse die einzeln chemisch untersuchen. Weil im Herstellungsprozess des Korkens kann es passieren, dass etwas am Korken ist, was die Tannine verändert und was die Zusammensetzung des Weins verändert. Es ist oft nicht leicht rauszufinden, aber wenn ich natürlich meinen Wein sehr gut kenne,
dann wissen Sie das.
Dann ist es wie wenn dem so die letzte Raffinesse abgeschliffen wurde, geknickt wurde.
So ein leichter Nebel.
Und das ist zum Teil bis zu 5% der Korken, auch von einem Ornellaia, auch von einem Sassicaia, auch von den Spitz, verwenden die gleichen, selben Korken. Und das ist etwas, was mich total ärgert, weil beim 2019, das ist ein Mega-Wein-Jahrgang gewesen für uns beim Lotto, der schon ausverkauft ist. 21 wird es dann nochmal, also über allem sein. Ich habe ja schon gesagt, wird laufen besser. Und jetzt habe ich dann lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass so ein Effekt besteht. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt kenne ich keine Kompromisse mehr, es ist auch egal. Jetzt lasse ich jeden einzelnen Korken in einem Institut durch eine Analysemaschine laufen und wir schmeißen die bis zu 3% der Korken, die diesen Effekt haben. Ich will jede Flasche, die auf dem Tisch ist bei einem Kunden, will ich, dass die top ist.
Wow.
Und nicht 3%. Und dann habe ich mit, jetzt sage ich es auch mal ganz offen, habe ich bei Ornellaia, bei einem Besuch dort, habe ich zuerst mit dem Kellermeister gesprochen, hat er gesagt, nee, bei uns, also mit Kork haben wir gar kein Problem. Dann hat er gesagt, ich kenne doch Ihren Kork, also ich habe das Problem. Aber am Ende des Gesprächs hat er dann eingeräumt, dass er auch 3% der Flaschen hat, die eben einen Touch, die haben nur einen Touch.
Ja.
Der Normalmensch, der Ornellaia trinkt, rollt immer noch mit den Augen und sagt, ja, bei 270 Euro, ne, ab Weingut, das ist super Wein. Ist er ja auch, aber er könnte noch ein Tick besser sein. Und das ist eine teuflische Geschichte bei den Korken, obwohl sie so teuer sind. Und darum lasse ich die jetzt noch durch eine zusätzliche Kontrolle laufen. Jetzt kommt es auch nochmal drauf an, aber wenn der Wein jetzt immer besser wird, will ich nicht, dass 3% meiner Flaschen zwar kein klassisch gesehen Kork.
Genau. Ja, das wird einfach nicht entdeckt. Die Leute sagen einfach, oh, genau, das ist gut, aber nicht zum Durchdrehen, ja,
genau,
noch, kaufen ihn nicht wieder.
Genau.
Das ist ja schädlich.
Aber es könnte ein Touch besser sein.
Ja.
So. Das nur mal als kleine.
Ja, nee, danke für diese Offenheit. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Jetzt haben wir diesen Lotto im Glas. Nochmal kurz, Sie sagen Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc.
Merlot, in dem ist nur wenig, 5%.
Okay.
Etwa Cabernet Franc und dann Verdot. So circa 10% Petit Verdot.
Okay. Und was heißt Lotto? L-O-T-O.
Lotto ist italienisch und heißt Lotusblüte, weil wir auf unserem Grundstück einen kleinen See haben, der wie durch ein Wunder eines Tages Lotusblüten drauf hatte. Nicht Seerosen, Lotusblüten. Heute ist der See also wenn Sie da morgens runtergehen, um 6, wenn die Sonne dann drauf fällt im Sommer, ab Ende Juni sind die Lotusblüten entfacht. Und Sie schauen zu, wie die morgens aufgehen, wenn die ersten Sonnenstrahlen draufkommen. In 20 Minuten ist der ganze See offen. Also jetzt mal, sage ich ganz ehrlich, ich sitze da mit meiner Frau mindestens ein-, zweimal die Woche und wir schauen uns das an und wir heulen dabei. Also das ist wirklich so. Der Name, den hat meine Frau gefunden, die sagt, was ist denn an unserem Grundstück besonders? Der See mit den Lotusblüten. Wo findest du in der Toskana einen See mit Lotusblüten? Und lass uns den Wein doch Lotto nennen. Also ja, Lotto.
Wieder was gelernt.
Und Lotto steht für Lotusblüte.
Ah, verstehe.
Das müssen wir beim Trinken aber auch Wein, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr emotional. Wahnsinn, was für eine schöne Geschichte. Okay, ja. Und jetzt riechen wir rein und schmecken mal rein.
Ja. Ich habe jetzt noch nichts ausgespuckt und habe nichts Mittag gegessen, also ich merke es jetzt an.
Ich merke es auch. Aber ich merke es immer.
Mhm. Also ich würde sagen, wow, das ist schon, das pfeift jetzt schon richtig. Also ich finde schon, dass man sofort merkt, dass es Italien ist. Also ich finde, das meine ich als Kompliment. Das kannst du schon wirklich, das merkt man, die Säure ist lebendig, der hat eine Frische, der hat auch so eine leichte Süße, die, na, also sehr komprimiert, aber nicht überextrahiert, aber kraftvoll. Ich finde sehr, sehr, sehr harmonisch, in sich sehr stimmig. Ich meine, der Wein kostet jetzt noch, ich habe Ihnen vorher die Preise gesagt, haben Sie gesagt, stimmt, aber ist eigentlich viel zu günstig, aber ist jetzt wurscht. Mein Preis ist jetzt 39,90
für
Ihren Top-Wein. Ne?
Ja, das ist also der wird also auch, also der müsste eigentlich jetzt höher sein, aber gut. Das
ist auch ein Fehler auf der Seite.
Das macht Havesco. Ja. In der Schweiz ist es schon, 52 Franken.
Na gut, die Schweiz haben ja mehr Geld als hier. Also,
der kann ja mehr zahlen. Der muss hier auch bald auf diese.
Okay. Aber noch also kostet ja das.
Was wäre das? Wie sind die
schon? Ungefähr 1:1.
1:1, okay. Also der müsste ja auch so ein bisschen über 50 Euro.
55, ja. Das hoffe ich, dass er das bald dann auch.
Also ist das ein Investment wert, jetzt eine Kiste Lotto zu kaufen? Günstiger wird er nimmer.
Günstiger wird er nimmer. Nee, der wird auf jeden Fall steigen. Also in der Schweiz haben wir das geschafft, vom selben Preis wie in Deutschland ist ganz schnell auf 50. Jetzt kommen, hier Deutschland ist ja im Moment der Markt ein bisschen schwieriger geworden. Es ist so ein Jammer, dass Deutschland in vielen Punkten jetzt so durchhängt und auch die Konsumstimmung nicht mehr so da ist. Es ist aber so, vergessen wir jetzt mal den Preis. Dieser Wein ist ja eigentlich in der Kategorie, wo über 100 Euro. Und die Leute, die sowas schätzen, die geben auch, glaube ich, auch in Deutschland natürlich gerne das Geld aus. Ja, aber im Moment ist das, also wider Willen ein Schnäppchen. Und ich habe gelernt, die Vertriebsleute sagen mir das, ich muss eben noch einige Jahre darben und mit dem niedrigen Preis zurechtkommen, bevor wir überhaupt mal die Bekanntheit haben, dass der Pull da ist. Ne?
Aber das heißt ja, das Paket kostet quasi knapp unter 100 Euro und das wäre ja allein dieser Wein schon wert. Das heißt, die anderen drei gibt es quasi geschenkt dazu, wenn man das so kann man das so sagen.
Aber du hast gerade gesagt, man schmeckt sofort, dass das typisch Italien ist. Was wieso?
Ich versuche es zu erklären. Also A finde ich, aber die Säure der italienischen Rotweine ist bemerkenswert und deswegen sind die auch sehr zum Essen geeignet. Wir haben jetzt hier kein Essen, aber das merkst du. Mhm. Und dann haben die, ich finde ihn nicht so breit, nicht so opulent, jetzt auch von der Frucht. Auch jetzt der Cabernet hat eine wahnsinnig schöne Reife, hat nichts Grünes, nichts dieses Pirazin, nichts dieses Paprika, sondern, also finde ich wirklich, hat er überhaupt nicht, sondern hat eine schöne, vollreifes Tanninstruktur dazu und dieser Petit Verdot, der gibt ja auch diesem Wein schon, was ich eben mag, der gibt dem so ein bisschen was Wildes rein, also so ein bisschen was nicht Geschliffenes, nicht glatt gebügeltes, sondern eben diesen Spannungsbogen dazu hast du dann, finde ich, am Gaumen eine irrsinnige Länge, es bleibt wahnsinnig, wahnsinnig lange sitzen. Aber ich hätte blind schon beim Reinriechen gesagt, das ist Italien.
Also ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ich möchte Ihnen da mal, also ganz, ganz ehrlich und nicht, weil ich Ihnen was Nettes sagen will, ein Kompliment machen, wie Sie das erklären und haben den vorher ja praktisch nie getrunken, alle Achtung, weil das sind die absoluten Spitzenenologen Italiens, mit denen wir ja immer uns austesten. Die sagen das genau, auch das mit dem, hat mir noch sonst niemand gesagt, mit dem Petit Verdot, den ich eigentlich rausschmeißen wollte und durch Cabernet Franc ersetzen wollte. Und die haben gesagt, nee, 5-7% waren wir immer drin behalten, genau aus dem Grund, den sie schildern. Also finde ich beachtlich. Aber ich sage mal, wenn Sie jetzt diesen Blend in Frankreich anbauen und der wäre jetzt aus Frankreich, dann würde der anders schmecken, auch im gleichen Blend. Und zwar haben die und das lieben ja ganz die ganzen Bordeaux-Fans, die ja in der Überzahl sind bei teuren Weinen. Meine ganzen Freunde, so die trinken ja nur Bordeaux und schwelgen nur von Bordeaux. Aber natürlich finde ich auch die Weine toll, aber die sind mir immer irgendwo so erdig. Die kultivieren ihre historische Geschmacksrichtung, weil sie ja schon vor 200 Jahren teuer waren und die führenden Weine der Welt waren, die Könige getrunken haben und die ganzen Welt begehrt waren. Die haben natürlich eine Historie, die es zu verteidigen gilt, und die klammern sich an diesem Bordeaux-Touch, den ich, weil ich natürlich mich auch anders eingetrunken habe und auch kalifornische Weine mag und aus der neuen Welt, ich verstehe es, und ich bin laufend glücklicherweise bei tollen französischen Weinproben eingeladen, und da kommt dann Petrus und dann Cheval Blanc. Cheval Blanc liebe ich wirklich, ja, aber die haben dann diese Erdigkeit, die ich jetzt einmal trinken, ja, aber die würde ich jetzt nicht so toll finden. Die kultivieren das. Die Italiener hatten ja eigentlich die Chianti-Flaschen, und das haben die selber trinken müssen, hat kaum jemand gekauft. Also haben die Italiener mehr Freiheit gehabt und waren nicht Gefangene ihrer Historie. Die haben sowieso kein Geld für den Wein gekriegt, darum mussten sie ihn selber trinken. Also haben die jetzt mit verfügbarem neuen Wissen über Anbau und Weinkultur, haben die raffinierte Sachen gemacht. Und mir schmecken diese italienischen Weine aufgrund ihrer Frische. Die sind auch schneller trinkfertig. Hm. Die Franzosen brauchen, um diese...
Ja, hat sich ein bisschen geändert bei den Franzosen. Die machen Weine schon auf
ein das... Ein bisschen jetzt, aber im Grunde...
Haben Sie recht, ja.
Im Grunde brauchen sie 5, 7, 8 Jahre, bevor sie die überhaupt aufmachen. Ja. So, und die meine Freunde, die super Weinkenner sind, die den Keller voll haben mit diesen teuren Bordeaux, die rümpfen die Nase. Also wenn man eine Flasche
20,
also lachen die sich schief. Aber ich finde einfach die Italiener elegant. Hm.
ist das der beste Wein der Toskana?
Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, aber das ist ein sehr, sehr guter Wein, und für den Preis finde ich es sogar.
Ich glaube, ich kann mitmischen.
Bestimmt.
Aber das stimmt.
Aber das ist.
Ja, wir können mitmischen, und wir sind bei allen Blindverkostungen, kommen wir gut, sehr gut raus. Ich verkoste ja laufend die Top-Weine und weiß, wo die stehen.
Aber das trifft dann, glaube ich, schon ein bisschen.
Aber wir sind schon ordentlich unterwegs.
Ich glaube schon, dass es den Nerv der Zeit trifft, auch ihr Preislevel, ehrlicherweise, weil die Leute schauen sich schon um und sagen, weißt du, ob diese ständigen Preiserhöhungen dieser Topweine jedes Jahr, ob das dann irgendwann nicht kippt und man sagt, jetzt ist es mir zu teuer für das, was der Wein kann. Ja, und von daher glaube ich, dass sie da ganz, ganz gut fahren, auch wenn, und das verstehe ich komplett, dass das alles sehr, sehr aufwendig ist, aber das ist ja natürlich der Icon-Wein und wo die größte Aufmerksamkeit dann herkommt. Ne?
Das sagte eben die Havesco-Gruppe, mein großer Vertriebspartner, hier verwendet die gleichen Argumente. Ja. Und sagt, natürlich ist das ein super attraktiver Preis, aber wir sollten erstmal ein bisschen bescheiden bleiben, weil die heutige Zeit weiß nicht, ob die Leute noch für die Prestigeweine bereit sind auf Dauer. Ein paar Leute immer, aber wir wollen ja auch eher noch bei jüngeren Leuten
in die Breite gehen. Ja. BMW, Linde oder Santa Stefano, was hat am meisten Spaß gemacht?
Das kann man nicht sagen. Nein, das kann man nicht vergleichen. Also BMW und Linde waren schon... war ich dankbar, dass ich solche Unternehmen mal in solchen Unternehmen so viel gestalten durfte. Ja. Aber hier macht es natürlich, das ist eine andere Welt. Ne?
Das ist eine andere Emotion auch.
Ja, und Sie können sich ja vorstellen, jetzt wo wir da sind und ich merke, es funktioniert, lässt mich das nicht mehr los.
hat Michel Roland dann eigentlich inzwischen seine Cuvée gemacht?
Ja.
Ja?
Wie? Ja, der, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Der heißt Paganea. Ich habe mein Mobile nicht da. Ich glaube, Paganea, ein neuer Kunstname. Ich habe mir gleich ein paar Flaschen von ihm gekauft. Der verlangt mal pro Flasche 500. Ne? Also das ist mal schon Michel Roland. Aber der Wein ist herausragend. Mhm. Aber 500 Euro ist halt Michel Roland-Preis. Kann ich ihn nur beneiden.
Mhm. Ja, aber ist das denn der beste Wein der Welt, der es ja denn eigentlich sein müsste?
Also das glaube ich, das würden jetzt die Super-Experten dieser Welt, die...
Aber das gibt es nicht. Also es gibt ja nicht den...
Das kann man schwer sagen. Ja, eben.
Welcher ist denn der beste Riesling?
Nee, das ist also... Ja, aber ich meine,
das gibt es nicht.
Genau.
Ja, aber in der Wachau habe ich Riesling Smaragd, der für mich Weltklasse ist, aber ich kenne auch im Rheingau Weltklasse Riesling. Und genau das würde ich ja auch so sehen. Der beste Wein der Welt kann man so einfach nicht sagen. Aber also wenn ich jetzt mal hier ganz frisch, frech unterwegs bin, sage ich, also Ich habe viele Weinproben mit Petrus auch erlebt. Mhm. Also es gibt Jahrgänge, wo Petrus einfach absolut Weltklasse. Da trinke ich den, sage, wow. Aber es gibt leider viele, wo der eher normal ist, aber der Preis bleibt immer ganz oben. Und deswegen ist für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis schwierig. Mhm. Während Cheval Blanc eigentlich bei allen Jahrgängen immer in der Regel ganz weit oben rauskommt, nur mal um zwei Franzosen zu nennen. Ja. Und insofern, ja, ist natürlich nicht ganz dort, aber trotzdem. Ja. Das sind ja Regionen, die für mich irgendwie Dream sind. Kann man die nur bewundern, aber ich sag mal, der beste Wein, den gibt's nicht. Also ich kann eigentlich nur sagen, das wäre auch anmaßend. Also ich will in, und ich weiß, was ich im Keller habe, 21, schon abgefüllt, aber 23, das ist der beste Stoff, den wir je hatten. Und da weiß ich, dass das nächste Jahr noch besser wird. Also damit, glaube ich, bin ich unter den 10, hört sich überheblich an, aber unter den 10 besten Toskana-Weinen, glaube ich schon zu sein.
Genau, aber es war ja eigentlich, deswegen frage ich das auch so, ne? Es ist ja eigentlich genau der Ansatz. Also ich suche mir die besten Orte und baue da genau das an, was dort am besten wächst. Genau. Ergo muss ich im Umkehrschluss ja den besten Wein rauskriegen. Ja.
Aber sagen, ne? Sie haben ja vorhin gesagt, ja. Ich habe da nicht das Schollenerlebnis in der Kommunikation, dass ich dann sagen kann, aber ich mache jetzt gerade Drohnenaufnahmen und dann stellen wir eben die Blendkomposition zusammen. Dann sehen die Leute auf unserer Homepage in Zukunft auch,
wo das wächst.
Wo das wächst. Mhm. Und das ist halt dann ein Rundgang in der Toskana.
Ja. Mhm. Und ganz neu ist also auch dieser Ansatz von Michel Rolonnig. Also ich weiß auch, Henfolds hat Weine gemacht mit Trauben aus Napa, Cabernet und Shiraz aus Australien.
Okay, das
also auch schon
nicht,
Multi-Regional Blends, die einfach, der Wein hat ja nicht mal, der kommt ja nicht mal aus einem Land, der heißt einfach nur, der heißt nur international, ne? Also von daher, das ist auch nicht ganz neu und es ist spannend und wir
aber werden, er macht's halt jetzt ganz konsequent.
Ja, ja, genau. Und das ist dann auch, Michel Rolland hat, quasi, wenn der ein Weingut berät, dann können die den Preis einfach schon mal höher ansetzen.
Absolut.
Weil er meistens eben auch so mit sehr hohen Bewertungen international dann kommt, weil er genau weiß, welche Stellschrauben er drehen muss.
Ja, und die Bewerter, wenn sie wissen, Michel Rolland ist dahinter, geben demselben Wein eine bessere Note.
Ich jetzt nicht, sagen. Ich jetzt nicht.
Ja, that's it. So ist die Welt, aber,
Okay. Lieber Dr. Reitzle, Wahnsinn. Vielen Dank, dass Sie so offen mit uns waren. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Für mich der erste Podcast in meinem Leben.
Eine Ehre, dass wir den machen.
Dass wir den machen. Also hoffentlich nicht Ihr letzter. Sie haben also wahnsinniges Podcast-Potenzial. Ich bin ganz gespannt, was unsere Hörer und Seher sagen zu den Weinen, wenn sie das probieren. Und wir werden das im Auge behalten und natürlich sind wir jetzt schon gespannt und vielleicht kommen Sie auch wieder, um 21 zu zeigen und natürlich auch 23.
Gerne, wenn Sie mich einladen, sofort wieder. Okay. Mit 21 werde ich dann gerne auftauchen.
Ja, vielleicht stellen wir auch den 21er neben ein paar anderen toskanischen Weinen und
machen mal eine Querverkostung.
Machen einen schwarzen Socken drüber.
Okay.
Ne, und dann schauen wir, wohin die Reise geht.
Das wäre mal eine Idee.
Vielleicht auch vor Publikum.
Hey,
da waren wir vor kurzem mit Fritz Keller.
Da
100 Gäste live, die Leute probiert auf St. Pauli. Und das war ein wirklich, wirklich schöner Abend.
Ja, das stimmt. Das war also genau auch lag auch wirklich an Fritz Keller, der echt
toller Typ.
Toller Typ, ja, kann man
und auch so sagen. Ganz unprätentiös dahin gesprochen hat und also von daher schön, dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.